Wo soll ich schon hin? Es ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
Blue Milk Blues.
Hallo zusammen, ich heiße Tobi Meinl und das ist die 114. Folge von Blue Milk Blues, die zweite unter dem Banner Star Wars Liebe. Zu Gast ist der One and Only Björn Beton und heute pitchen wir uns Ideen.
Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch von meiner Seite. Danke, Tobi, wieder für die Einladung. Ich sag's, wie es ist. Ich habe mich auf diesen Abend hier gefreut, aber fairerweise muss ich auch sagen, dass ich gar nicht so viel Zeit gehabt habe in den letzten Tagen, um fleißig Fanfiction zu schreiben. Mhm. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe einfach mal geguckt, was ich so in meinen Festplatten alles so angesammelt habe. Und dann habe ich was gefunden, das hat mich glücklich gemacht, denn ich habe jetzt drei Ideen, oder ja, so ganz grob, naja, so ein paar mehr habe ich ja auch noch gefunden, von 2019, also noch vor der ganzen Corona-Kacke, habe ich verschiedene Ideen gefunden und mir die mal wieder durchgelesen und gedacht, wow, das ist ja ganz interessant. Also waren das einfach mal Geschichten, noch bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben und noch bevor wir uns überhaupt darüber Gedanken gemacht haben, jetzt uns gegenseitig ein paar Star Wars Stories zu erzählen. Total unvoreingenommen habe ich dann einfach mal welche aufgeschrieben. Und das ist auch schon ganz interessant. Also da kann man schon auch relativ deutlich sehen, was ich an Star Wars liebe und was ich mir von Star Wars wünschen würde. Wie ist es dir denn ergangen mit den Hausaufgaben?
Also ich habe tatsächlich, habe es auch so bis zur letzten Minute rausgezögert, wobei ich so vor 2 Wochen oder so angefangen habe, also nicht ganz letzte Minute, dass ich mir mal überlegt habe, so was sind Dinge, die ich gerne sehen würde. Und dann habe ich so versucht, mich inspirieren zu lassen. Das ist immer eine ganz interessante Sache, so dieser Inspirationsprozess, wo so Inspirationen herkommen, weil man gerade irgendwas sieht oder weil man was gelesen hat. Und auf einmal hat man so eine Idee und dann wird da irgendwie so mehr draus. Und so ging es mir jetzt so mit diesen Sachen. Das eine ist tatsächlich eine Sache, die ich, glaube ich, in einer meiner Acolyte-Besprechungen erwähnt hatte. So, da habe ich über die Sith geredet und hatte eine so eine Sache. Und das habe ich mal zu einer Idee verwurstet. Und dann kamen noch 2 andere dazu. Und habe gemerkt, so, es ist gar nicht so leicht, wenn man jetzt so einen Pitch macht, sich so kurz zu halten oder auf eine Sache zu konzentrieren. Also bei mir ist das immer so, ich habe dann angefangen so, wer könnten dann die Nebencharaktere sein und was machen die und so. Und dann, also es ist alles so ziemlich ausgeartet. Und
krass.
Ich habe jetzt aber wieder versucht, so eigentlich zu schauen, so, nee, was ist denn eigentlich so die Kernidee hinter dem Ganzen?
Und okay, dann merke ich schon, du warst sehr fleißig und ich habe es mir einfach gemacht und einfach zufälligerweise etwas entdeckt, was mir gefallen hat. Es stimmt natürlich jetzt, wenn ich mir das so durchgelesen habe, worüber wir jetzt in den nächsten Minuten sprechen werden, dann gibt es natürlich noch viel, viel, viel mehr an Star Wars Themen, die ich interessant finde. Ich fand zum Beispiel die Acolyte, die Idee oder das, was ich eigentlich mal darunter mir vorgestellt habe, wahnsinnig interessant. Die Frage, natürlich, also die Frage, wer ist eigentlich gut und wer ist eigentlich böse? Weil niemand, der Böses tut, ist ja von sich überzeugt, ich bin hier der Bösewicht in dieser ganzen Geschichte, sondern alle glauben natürlich, das Richtige zu tun. Deswegen fand ich so die Prämisse oder das Motto einer solchen Serie, so hatte ich mir das zumindest in den buntesten Bildern ausgemalt, wäre tatsächlich etwas, jemand, der merkt, oh, ich stehe, glaube ich, auf der falschen Seite. Also, dass man jemanden hat, der erst bei den Sith ist und dann merkt, dass das nicht der richtige Weg ist. Das, so habe ich mir das vorgestellt, deswegen fand ich das eigentlich immer gut. Das kommt jetzt sowas kommt in meinen Stories, die ich jetzt ausgebuddelt habe, gar nicht vor. Wie zu vermuten ist, ich lass mich raten, du wirst bestimmt wieder auch einige Jedi-Stories geschrieben haben, weil ich weiß ja, dass dir die besonders am Herzen liegen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass es da Jedi und Padawan und Sith nur so, dass es nur so von denen wimmelt wie auf Geonosis.
naja, also ich habe danach so meine 5 Sachen vom letzten Mal nochmal angeschaut, was die eigentlich nochmal waren, weil unser eigentlicher Gedanke war ja, dass wir unsere 5 Dinge, die so in Star Wars sein müssen oder die Star Wars ausmachen, da jetzt unsere Stories ja reinkommen.
Und ja, das hätte ich mir ja auch nochmal anhören. Warum bin ich auf die Idee gekommen?
Da wäre vielleicht noch was drin gesteckt.
Ja, voll.
Weißt du noch, was deine 5 Sachen waren?
Nee.
Nee, soll ich sie dir mal, ich sag sie dir mal schnell.
Ja, doch, so ungefähr weiß ich sie noch, ja.
Du hattest gesagt, from Farm Boy to Rescuing the Galaxy.
Ja.
Weisheit und Religion. Mhm. Familie und Vaterfiguren. Mhm. Design is pleasure und Geld ist mir egal. Und Return to the Story Roots.
Okay, was ist Geld ist mir egal? Was ist damit gemeint?
Design is pleasure, ich glaube dir, da hattest du drüber gesprochen, wie das Design einfach so wichtig ist, dass du so ikonische Sachen hast wie Vader, wie die Stormtrooper.
Warum ist mir das Geld egal dabei?
Vielleicht egal, was das kostet. Ich krieg's gar nicht mehr hin, warum du das dran gehängt hattest. Müssen wir nochmal reinhören eigentlich. Aber
vielleicht kannst du mal irgendeinen besonders schlauen Spruch von mir jetzt genau dazwischen schneiden. Ich weiß es auch gerade, aber das Motto Geld ist mir egal ist immer gut. Ist nicht oder die verkehrt. Also.
Genau.
Ich habe folgendes, ich habe eigentlich alles soweit hier schon hergerichtet. Ich habe mir das hier wieder gemütlich gemacht in meinem kleinen Star Wars Keller und Musikkeller. Ich öffne natürlich jetzt das obligatorische Bierchen irgendwie auch. Und ich habe mir folgendes vorgestellt, damit ich nicht
Prost.
Damit ich nicht immer wieder mich dabei am Ende eines Podcasts dabei erwische, dass ich ja jedes Mal eigentlich nur wieder von Endor vorschwärme, habe ich mir jetzt Folgendes ausgedacht. Guck mal, ich habe hier ein kleines Gläschen. Und ich habe hier ein Pfeffi, habe ich jetzt hier. Und ich habe ich weiß noch nicht, ob das eine gute oder eine sehr bescheuerte Idee ist. Jedes Mal, wenn ich in unserem Podcast heute Abend, also von Endor aus Versehen, wieder anfange vorzuschwärmen,
dann
muss ich ein Pfeffi trinken.
Ja, Mensch,
wie gesagt, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das hilfreich ist oder eine total bekloppte Idee. Wir werden sehen.
Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mir auch gleich einen hingestellt. Dann hätte ich mir jetzt noch überlegen müssen, wann muss ich trinken. Aber dann, ja, das müssen wir dann verschieben. gut, aber ja, ich werde dich dran erinnern, wenn du Andor erwähnst. Aber was ich noch ganz kurz sagen wollte, weil du jetzt die Jedi, ne?
Ja.
Also meine Sachen waren ja Sehnsucht und Fernweh, Orte als Charaktere, riesige Maßstäbe, Tell, Don't Show und die Abwesenheit der Jedi war ja so ein bisschen provokant. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass bei 2 von den 3 Stories überhaupt keine Jedi vorkommen.
Oh, das finde ich jetzt aber wirklich überraschend. Ja. Okay. Aber vielleicht geht's dann um irgendein Jedi-Holochron oder...
Lass dich überraschen. Okay. Ich werde jetzt schauen, dass ich immer wieder auf Andor komme, um dich in die Falle tappen zu lassen.
Noch bin ich nüchtern genug, um das zu umschiffen. Okay, wer von uns beiden fängt denn an? Oder, nee, kurz noch bevor wir loslegen, wir haben jetzt schon 10 Minuten geplaudert. Ich bin neugierig, ich will wissen, was du geschrieben hast. Aber ganz kurz noch, gibt es aktuell gerade etwas, was du mir Star Wars-mäßig denn empfehlen könntest? Du und Star Wars, was macht ihr so gerade?
Du, wir legen fast so ein bisschen eine kleine Pause, Fernbeziehung so ein. Die Acolyte war eine wilde Beziehung und jetzt bin ich ganz froh, mal ein bisschen gerade Single zu sein. Mal schauen, also so bis es jetzt mit Skeleton Crew wieder so ein bisschen easy losgeht, bin ich ganz froh, mal so ein bisschen zu pausieren. Das heißt, meine Star Wars Beziehung in den letzten Wochen, in den letzten 2 Wochen war jetzt eigentlich nur die Vorbereitung, mir hier so ein paar eigene Pitches zu überlegen. Okay. Ansonsten ist gerade so ein bisschen easy alles.
Ich habe mich natürlich wie so ein Wilder sofort auf Outlaws gestürzt. Mhm. Und weil ich aber sonst im Moment gerade eine ganze Menge Dinge zu tun habe, konnte ich mich nicht so richtig da reinhängen. Also ich habe bisher nur so ein paar Stündchen gespielt. Es ist ja auch, und das muss man wirklich sagen, es ist auch nicht ein Spiel, was man mal so eben mal anmacht und dann nach einer halben Stunde irgendwie wieder aus. Bringt ja nichts. Also da muss man schon so ein bisschen mehr spielen. Das ist auch ein ganz schönes, also es ist ein ganz schönes Rumgerenne. Es ist echt riesenhaft groß, finde ich. Und es sieht total toll aus, was die Spielmechanik und so angeht. oder die Art von Spiel, die es so ist, ist das natürlich immer so eine Sache. Das gibt Leute, die mögen das besonders gerne, was Massive und Ubisoft so machen. Es gibt Leute, die finden das nicht so gut. Ich finde, es sieht einfach irre gut aus. Es trifft wirklich einen sehr, sehr guten Star Wars-Style. Ganz viel von dem, was ich mag an Star Wars und was worüber wir auch heute reden, ist da auch irgendwie drin. Das ist sehr, sehr inspirierend für mich auch. Vieles davon ist wirklich das, was ich von Star Wars mir von einem modernen Star Wars wünsche. Ich bin mir nur nicht so hundertprozentig sicher, ob ich das wirklich 20 Stunden spielen kann oder möchte. Also ob das wirklich die Art von Spiel ist, die ich hatte vorher kurz gerade GTA 5 zu Ende gespielt und das fand ich natürlich durchaus moralisch fragwürdig an der einen oder anderen Stelle, aber extrem actionreich und wirklich sehr, sehr abwechslungsreich, sehr, sehr toll inszeniert. Die Missionen waren gut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es ganz, ganz, ganz eilig noch zu Ende gespielt, bevor Outlaws dann rauskam. Und wir werden sehen, wie lange, also inwieweit sich auch dieses Spiel im Laufe des Spiels halt auch noch verändert und neue Überraschungen da auf mich zukommen.
Also es steht bei mir auf der To-Do-Liste. Ich bin ja im Moment noch so ein bisschen zwischen allen Stühlen, habe im Moment gar keinen Fernseher dastehen. PlayStation ist eingemottet und also bis wir umgezogen sind und so weiter, da vergeht noch ein bisschen und dann wird irgendwann mal Outlaws gespielt werden. Aber das ist bei mir wahrscheinlich noch ein Weilchen hin. Du, aber eine Sache, was wir noch machen sollten, bevor wir uns jetzt pitchen, wir haben ja letztes Mal nach Feedback gefragt und haben auch so ein bisschen Feedback bekommen. Das heißt, so diese Frage, was sind denn 5 Dinge, die für euch den Kern von Star Wars ausmachen? Da haben wir so ein paar Antworten drauf bekommen. Und wir hatten ja auch uns gefragt, während wir so als Jungs Han Solo super cool fanden oder vielleicht auch einfach wie Luke Skywalker Jedi sein wollten, wie war das denn mit den Mädels? Und da haben wir auch eine Antwort bekommen. Und vielleicht können wir da einfach mal ganz kurz drauf schauen, so auf diese diversen Dinge. Ja. Und dann pitchen wir uns unsere Pitches. Genau, 5 Dinge, die Star Wars im Kern ausmachen. Wir haben jetzt gerade nochmal unsere durchgeorgelt. Wir haben davon 3 von euch gehört, und zwar der Löhner von SWU, der hat einfach nur eine Sache geschrieben, nämlich Palpatine. Philipp, auch von SWU, hat geschrieben, die Jedi, Hoffnung, Familie, Lichtschwert und Science Fantasy.
Science Fantasy, ja, das trifft es ganz gut.
Familie hattest du ja auch, glaube ich, ne?
Ja.
Und Jedi, wenn ich jetzt sage, mein Ding, die Absenz der Jedi, das ist natürlich auch so ein bisschen provokant gewesen. Also für mich gehören die Jedi natürlich dazu und die Macht gehört dazu. Und was ich, glaube ich, mit der Absenz der Jedi meinte, ist so, dass es was Besonderes bleibt. Also dass wenn man mit der Originaltrilogie sozialisiert wird und du halt Yoda und Obi-Wan und Luke hast, dann ist das irgendwie was total Besonderes, dass dann Luke tatsächlich am Schluss Jedi ist. Und ich glaube, das ist so das. Also für mich gehören die Jedi natürlich dazu, aber so ein bisschen so sparsam eingesetzt.
Ja, ja. Sie werden ja, umso mehr es davon gibt, umso weniger mystisch sind diese Wesen dann auch. Ne? Das wird dann so ein bisschen Normalität. Und ja, das stimmt. Sehe ich auch so. Benjamin schreibt, besondere Hauptcharaktere, größte Space-Saga unserer Zeit, Lichtschwerter und Jedis, Raumschiffe, Hoffnung und meistens Happy Ends. Ich finde das alles durchaus richtig, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch andere Science-Fiction-Serien gibt, die man, Lichtschwert und Jedi ist jetzt vielleicht nicht, aber ja, das stimmt schon. Ist schon alles auch sehr richtig. Hoffnung und meistens Happy Ends finde ich natürlich ganz richtig. Es gibt eigentlich, mir fällt jetzt nur Rogue One ein, was jetzt nicht so hundertprozentig ein Happy End ist.
Naja, und Andor.
Ja.
Andor Staffel 2.
Ganz billiger Versuch von dir.
aber Raumschiffe, das ist auch noch was, also was ich ja gesagt hatte in meiner Liste, diese Orte als Charaktere, ich glaube, das Gleiche kann man über Raumschiffe schon auch sagen. So Raumschiffe als Charaktere, allen voran natürlich den rasenden Falken.
Total.
Und aber auch die X-Wings und die TIE Fighter und so.
ich bin mir ziemlich sicher, ich habe ja das letzte Mal auch bestimmt irgendwie über das Used Universe gesprochen, mhm. also eben halt, dass man ein wirklich ein Universum erzählt, in dem gelebt wird, in dem irgendwie Dinge halt benutzt werden, kaputt gehen und eben halt auch nicht immer alles so hundertprozentig geleckt und sauber und modern alles ist. Das, finde ich, ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Also es gefällt mir auch irgendwie. Das mache ich gern.
Ja. Ja, also Raumschiffe auf jeden Fall, genau. Dann haben wir noch eins. Blue Max hat auf Star Wars Union geschrieben. Zentral für mich ist die Galaxis an sich. Das große Ganze ist größer als seine Teile, Figuren, Geschichte und so weiter. Die Galaxy Far, Far Away ist ein Sehnsuchtsort mit allem, was man insbesondere als Kind cool fand. Rittern, Robotern, Cowboys, Monstern, Piraten und so weiter. Mhm. Designs, Musik und Sounds, archetypische Geschichten und Bildgewalt erzeugen dann die einzigartige Magie.
Alles vollkommen richtig.
Ja.
Ist natürlich total schlau, nochmal darauf hinzuweisen, dass man das Ritter, Roboter, Cowboys, Monster und Piraten, dass das natürlich die Dinge sind, die besonders Kinder aufregend und spannend finden. Und dann, wie du schon sagtest, hat ja Nadine noch geschrieben.
Genau.
Und da geht's dann auch ein bisschen darum, wie du schon sagtest, wie Mädels, wie die Frauenwelt das auf Star Wars reagiert hat. Moin Tobi, hallo Björn, schreibt sie. Ich höre mich gerade durch diese Folge und ihr habt ja gefragt, welchen Impact Star Wars damals vielleicht auf uns Mädels hatte. Ich bin Jahrgang 72 und habe Star Wars damals so 1983 das erste Mal auf VHS und Episode 6 dann auch im Kino gesehen. Same hier bei mir. Luke war immer der Dreh- und Angelpunkt für mich. Gerade mit seiner Entwicklung dann zum Jedi. Ich wollte so sein wie Luke. Und später schlicht ein Mädchen-Jedi, Badass. Und ich werde dann noch viel cooler sein. Ich habe mich dann immer quasi als Proto-Mara Jade gesehen. Und verknallt in Mark Hamill war ich sowieso, bin ich heute noch. Und dieser Twist vom Guten zum Bösen umgekehrt fasziniert mich bis heute. Jede Redemption-Arc ist ganz wunderbar zu sehen. Oh ja, das finde ich aber tatsächlich auch noch einen guten Punkt, den Nadine dann nochmal anspricht. Redemption Arc, also dass es nachher irgendwie immer darum geht, Vergebung, dass man nie ganz böse ist, sondern dass immer etwas Gutes in, auch in den allerbösesten Menschen steckt irgendwie vielleicht noch ein guter Kern oder irgendetwas, was nicht ganz weggegangen ist und so weiter. Und das ist natürlich, da finde ich auch, da kann ich auch mit was anfangen.
Ja, ja. Das wird was sein mit der Redemption. Da wird meine erste Idee auch drauf eingehen.
Komm, leg los.
Gut, ne, okay.
Oder hast du noch andere Themen?
Nö. Lass gut, uns dann, wenn ich schon, genau, dann lass uns dann gleich einsteigen.
Ja, sehr gerne.
Weil mein erster Ding ist nämlich, ich habe in einer unserer Besprechungen von The Acolyte, und zwar war das, glaube ich, die Folge, wo wir Quymer und Osha auf dem Hideout-Planeten da sehen, wo er da in diesem Pool badet und so weiter. Ich krieg nicht mehr ganz zusammen, was ich gesagt habe, aber ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich meine Sith gerne evil mag. Und dass ich zwar diese menschliche Seite total interessant fand, ich war mir aber gleichzeitig überhaupt nicht sicher, wo will die Serie damit hin. Und weil ich eigentlich, mir ist auch Count Dooku in gewisser Weise zu menschlich. Also das, und ich mag einfach Palpatine, wenn wir ihn in Rückkehr der Jedi-Ritter sehen, mit den gelben Augen und diesem zerfallenen Gesicht und einfach super böse und mit seiner Lache und so weiter. Das sind so die Sith, wie ich sie halt kennengelernt habe am Anfang. Und deswegen war mein Ausgangspunkt, irgendwelche Sith mir vorzustellen, die einfach wieder so richtig böse sind, die was Dämonisches haben, die was Entmenschlichtes haben.
Ich finde dann ja immer ganz wichtig, dass man auch sieht, dass diese Bösewichte auch etwas Böses tun. Dass die es auch tatsächlich gewissenlos einfach Leute in den Tod schicken oder brutal und gnadenlos sind einfach. Also Darth Vader, der quasi im Videocall quasi mal den amtierenden Chef des Raumkreuzers irgendwie erwürgt, um dann den nächsten zu befördern. Das ist etwas, was besonderen Eindruck irgendwie auf mich als Kind und auf mich als Zuschauer macht, dass man dann denkt so, okay, alles klar. Ja. Ich weiß, was für ein, wie es da läuft, was für ein Klima da herrscht. Das
genau.
ist wirklich, das ist, also böse sind halt nur Leute, die halt auch was Böses tun.
Ja.
Und das muss man irgendwie auch manchmal sehen.
Ja. Und das, ich muss auch sagen, so als Kind war für mich der Vader und Palpatine waren einfach so böse, dass ich echt lange Zeit so als 12-Jähriger und auch danach so meine Probleme mit Rückkehr der Jedi-Ritter hatte, weil natürlich ist das essentiell für die Story, dass Vader erlöst wird. Aber ich mochte das irgendwie gar nicht. Ich mochte gar nicht, dass der auf einmal so menschlich ist und dann ist da so ein alter Mann drunter und so
auf
weiter.
Auf eine Art muss man ja auch sagen, ging das dann relativ schnell. Mhm. Also es gibt eigentlich in dem Film ja nur so zwei Szenen. Guck mal, jetzt sind wir ganz woanders gelandet. Eigentlich gibt's da ja nur so zwei Szenen, wo das irgendwie spürbar wird. Und das ist einmal eben am Schluss, als er halt schon kurz davor ist zu sterben und dann den Helm abnimmt, um ihn einmal mit seinen eigenen Augen zu sehen. Und das finde ich die fast noch bessere Szene. Das ist ja eine meiner Lieblingsszenen. Ist auf Endor auf diesem unter der Landeplattform auf diesem Steg, wo die beiden sich unterhalten und Luke nennt ihn das erste Mal Vater und sowas und dann sagt er, dass es zu spät ist jetzt und er muss ihn jetzt zum Imperator bringen. Und dann wird Luke abgeführt und er bleibt dann noch einen Moment länger da stehen. Und das Bild, die Kamera bleibt noch ein bisschen auf ihn und er sagt nichts, aber du spürst den Konflikt in ihm. Halt. Das ist das erste Mal, dass man merkt, okay, das ist nicht so einfach, er ist vielleicht doch nicht ganz so böse.
Ja,
und das ist das erste Mal, dass man das so mitbekommt und dann am Schluss geht's ja doch relativ holterdiepolter irgendwie, dass er kurz bevor sein Sohn stirbt, sich dann doch nochmal für die gute Seite entscheidet. Ne?
Genau. Und gut, wir haben dann ja auch Kylo Ren wieder, ne, wo wir eigentlich auch nochmal so einen Erlösungs-Story-Arc haben und so. Und ich habe eben gedacht, dass ich eigentlich gerne mal wieder oder gerne mal so Sith sehen würde, wo jemand überhaupt nicht erlöst werden kann. Um jetzt kurz so die grundsätzliche Idee noch zu erzählen. Und zwar, ich habe gedacht, dass das Ganze vielleicht sogar irgendwann in der Zukunft so nach der Sequel-Trilogie spielen könnte. Also vielleicht mit Padawanen von Reys Jedi-Akademie oder was auch immer sie macht, dass du also so eine Gruppe von relativ jungen, unerfahrenen Jedi oder Jedi-Padawanen siehst, die überhaupt keine Erfahrung haben, so in ihrer Lebenserfahrung mit dem Bösen, weil die sind in der Zeit aufgewachsen, wo Palpatine nicht mehr da ist, wo das Imperium oder Erste Ordnung nicht mehr da ist. Und die begegnen dann oder finden dann irgendwie einen Jedi, der so seelenlos ist. Also es stellt sich irgendwie raus, dass da irgendwie so was ganz Dunkles am Werk ist, so eine Art Verkörperung des absoluten Bösen, die ein Sith-Machtfresser ist, die sich quasi von der Macht von Jedi ernähren kann. Also vielleicht meinetwegen die Midi-Chlorianer aufsaugt oder so und dann diese Jedi, die Opfer so als so machtlose, seelenlose Wracks irgendwie zurücklässt. Und das soll dann irgendwie ein Sith sein, aber halt wirklich so einer, so richtig evil. Das lernen die halt so nach und nach, dass das so ist und merken dann aber auch, dass sie Jedi und vielleicht gibt's halt noch ein paar Opfer auf dem Weg. Sie merken also, dass sie als Jedi eigentlich überhaupt keine richtige Chance gegen ihn haben. Im Gegenteil, ihn eigentlich sogar stärken, ne, wenn er dann da noch weitere Jedi-Opfer hat, von denen er sich ernähren kann quasi. Also so eine Art Sith-Vampirismus. Und dann könnte es sein, dass vielleicht auch einer von dieser Gruppe dann dieser dunklen Macht auch noch verfällt und sich dann so physisch und psychisch irgendwie richtig krass ändert. Und dann muss es halt irgendwie so ein Element geben in dieser Story, wo vielleicht nicht machtbegabte Leute, also ganz normale Leute wie Han Solo,
zu
Helden werden müssen.
Ja, die das stoppen können.
Genau.
Weil die Jedi mit ihrer ganzen Macht dem Bösen eher noch helfen.
Genau.
Unterstützen.
Genau.
Ja.
So, also das ist so die.
Vielleicht ein Idee. Farmjunge.
Zum Beispiel.
Ja, okay, ja. Alles klar, ja. Ich musste ein bisschen an Blade denken, also auch wegen Vampirismus, ne? Deswegen musste ich an Blade denken. Das fand ich eine ganz interessante. Und auch ein bisschen, früher in meiner Jugend war Highlander auch einer, der schwer angesagten Filme damals. Und daran musste ich jetzt auch ein bisschen denken. Also das, ich weiß gar nicht genau, ob das da wirklich so ist oder ob das nur in meiner Erinnerung so ist. Das heißt, wenn da ein Highlander oder wenn da ein Unsterblicher einen anderen Unsterblichen dann umgebracht hat, dann wird seine Kraft quasi noch größer dadurch. Mhm. So. Daran musste ich denken. Ja. Okay.
Eine Sache vielleicht auch noch kurz.
Genau. Ja, ja.
Ich weiß noch, als ich vor, wann kam der raus? Der erste Teaser für Force Awakens damals, so vor 9 Jahren oder so, sagen wir mal.
Ja,
inzwischen,
ja.
Wahnsinn. Da hat man ja zum ersten Mal diese Figur, die sich dann später als Kylo Ren rausgestellt hat, durch so einen verschneiten Wald laufen sehen. Und dann sieht man, wie er dieses Lichtschwert zündet mit diesen zwei Auspuffen da links und rechts. Und da hatte ich damals Blue Milk Blues Folge 1 mit meinem Bruder so drüber philosophiert, spekuliert, ob das so eine Art Ringgeist ist, also wie die Ringgeister in Herr der Ringe, dass das so eine Art Manifestation der Macht ist, ne, weil ich in der Titel das Erwachen der Macht, also dass die Macht selber irgendwie, die böse Macht selber irgendwie sich da als Person manifestiert. Und dieser Gedanke, den bin ich nie wieder so ganz losgeworden. Also sowas fände ich schon auch mal irgendwie ganz geil. Sowas Uraltes, ganz Böses, was erwacht und körperlich wird oder so.
Mhm. Ja. Das finde ich auch gut. Das gefällt mir. Und es gefällt mir auch, dass das umso mehr Gute man irgendwie der bösen Macht entgegenstellt, umso stärker wird es eigentlich eher. Und man, also das, was man sofort denken würde, was das Richtige ist, ist genau das Falsche.
Genau, genau. Ja.
Quasi, man kann ihn nur besiegen mit einer absolut reinen Seele. Ein kleines Kind, ein kleines harmloses Kind muss ja das dann erledigen.
Ja, vielleicht wird es doch noch irgendwas mit jungen Schauspielern. Ja, mal schauen.
Wer weiß.
Ja.
Gibt's noch mehr? Hast du noch mehr dazu dir ausgedacht?
Nee, also das war okay. Tatsächlich für die, das war so die fragmentarischste Idee auch, die ich hatte.
Okay, ja.
Genau, das ist es eigentlich schon.
Ich fange mal jetzt, ich habe hier mal so. Ich muss jetzt mal meinen Pfeffi kurz vom Bildschirm wegstellen, damit ich das lesen kann, was ich aufgeschrieben habe. Ich habe ja Stories aufgeschrieben, noch bevor es Mandalorian gab. Mhm. Und ich hatte irgendwann mal die wahnwitzige Idee, ich schreibe eine Serie von Star Wars Stories, sollten die dann auch heißen, oder Star Wars Guerilla. Und ich behaupte einfach, das wären Drehbücher von 1984, die jetzt zufällig wieder gerade entdeckt worden sind. Jede Folge hat so 20 Minuten ungefähr. Und man schaut sich so, naja, so vielleicht so 4, 5, 6 Folgen an. Und am Ende werden alle diese Menschen, die man vorher quasi in diesen Folgen kennengelernt hat, kommen dann zusammen und schaffen dann den großen Endgegner zu besiegen, indem sie dann gemeinsam an kämpfen und jede, die sich daran irgendwie beteiligt, hat eine Spezialfähigkeit, die das dann am Schluss irgendwie funktionieren lässt. So, das war meine grundsätzliche Idee. Ähnliche Ideen hatten die Leute bei Mandalorian dann auch. Da war ich baff, als ich das gesehen habe und das geschnallt habe, dass das jetzt auch so ist, dass der Lonely Ranger quasi von Abenteuer zu Abenteuer weiterreist und überall Freunde findet. Insofern ist dann ein bisschen meine Idee zum Glück auch in Vergessenheit geraten. Nun, die erste Geschichte heißt Clones and Farmers. Also das ist jetzt nicht der endgültige, ist ein Arbeitstitel. Mhm. Und es geht dabei um einen Planeten, der so ein bisschen aussehen könnte wie Rebel Moon, der Anfang von Rebel Moon, nur in gut. Also nur der Anfang von Rebel Moon, als ich dachte, der Film könnte gut werden.
So ein Bauernplanet.
Genau.
Mhm.
Die Geschichte spielt so ungefähr nach Episode 4 und das heißt, das Imperium dehnt sich weiter aus, wird größer und größer und hat nun auch diesen kleinen Rebel Moon in gut erwischt. Nicht jeder ist aber einverstanden damit. Auch die Bauern leisten Widerstand. Und nach einem kleinen Scharmützel mit einem losen Zusammenschluss von Bauern, die enteignet werden sollen, bleiben 9 Stormtrooper verletzt zurück. Es steht nicht gut um einen Trooper und sie werden in ihrem Versteck aufgespürt von den Bauern. Die Bauern allerdings retten den Trooper oder die Trooper und versorgen die Wunden von allen. Zu Hause angekommen im Dorf gibt es Diskussionen darüber, was mit ihren Feinden nun geschehen soll. Die Trooper sind Klone und in den Augen mancher Bauern keine lebenswerten Menschen, sondern nichts als willenlose Killermaschinen. Janet, es ist ein amerikanischer Name, also irdischer Name, der falsch geschrieben ist, ist eine Dorfanführerin. Die Dinge überschlagen sich, als Janet herausfindet, dass die Klone so konditioniert sind, dass sie sich selbst nach 78 Stunden selber töten, wenn sie nicht von einem Vorgesetzten Befehle erhalten. Eigenmächtig beschließt Janet, den Troopern eine gefälschte Nachricht eines Offiziers zukommen zu lassen, die sie glauben lässt, das Imperium habe die Bauernregion unter Kontrolle und alles verlaufe nach Plan. Damit sind nun erstmal die gefangen genommenen Trooper von ihrem Suizid, von ihrem Kamikaze befreit oder gerettet. Aber die Spannungen im Dorf werden immer größer. Der Großteil der Bauern will inzwischen die Trooper nicht mehr bei sich haben. Und man überlegt, wie man sie loswerden kann, ohne den Standort der gesuchten Bauern zu verraten. Man beschließt, eine Oase weit draußen, abgelegen, sei der richtige Ort. Man müsste ganz schnell dorthin kommen, die Trooper dort quasi ablegen und schnell wieder woanders hin, damit niemand erfährt, wer die Trooper dort wieder hingelassen hat, dagelassen hat. Dieses Täuschungsmanöver misslingt aber. Und auf einmal sieht man in der Ferne, in dieser Oase, die imperialen Truppen anrücken. Natürlich mit AT-ATs und auch ein paar AT-ATs sind dabei. Die Bauern werden nervös und einer von ihnen möchte die Trooper einfach erschießen. Im letzten Moment springt Janet dazwischen und wird verletzt. Alle wissen, dass die Imperialen anrücken und die Zeit wird knapp. Die Trooper offenbaren, dass sie bereits wussten, dass die Befehle von Janet sind und nicht von ihrem imperialen Offizier. Und sie sind sehr dankbar dafür, dass jemand sie vor ihrem Schicksal bewahren wollte. Das Imperium würde sie bei ihrer Rückkehr als nutzlose Verlierer sowieso töten oder in ein Arbeitslager stecken. Und so bieten sie an, sich den nähernden Truppen in den Weg zu stellen, um für eine Flucht der Bauern genug Zeit herauszuholen. In letzter Sekunde gelingt den Bauern die Flucht zu dem imperialen Shuttle, mit dem sie entkommen können. Und hinter ihnen explodiert das Versteck in der Oase. Ende der ersten Folge.
That's it. Das heißt, das wäre jetzt tatsächlich diese, dass es jetzt dann noch, was hat es gesagt, noch 5 andere Folgen gibt, bevor dann der Großzusammenschluss kommt.
Mhm. Ja. Das könnten dann wahrscheinlich dann etwas längere Folgen sein und davon würde es dann vielleicht so 2 oder 3 oder sowas geben, vielleicht, wo so nach und nach sich das Puzzle zusammensetzt und erkennen lässt, aha, da steckt also irgendjemand dahinter. So.
Und
was mir jetzt aufgefallen ist, ich bin, was die Klonkriege angeht, wirklich kein Experte. Insofern kann ich jetzt überhaupt gar nicht sagen, ob das, was ich mir da ausgedacht habe, Canon ist oder nicht. Das weiß ich so gar nicht so genau. Ich fand einfach erstmal spannend, verletzte Trooper zu sehen, weil die gibt es natürlich eigentlich gar nicht. Und mir gefiel, glaube ich, auch ganz gut daran, an dieser absoluten Befehlstreue, dass man dann, also noch bevor man dem Feind in die Hände fällt, quasi dann lieber selbstbestimmt irgendwie seinem Leben ein Ende setzen muss, als irgendwie da Geheimnisse zu verraten oder sowas. Oder was auch immer. Genau, das war, das hat mir daran, glaube ich, gut gefallen. Und man merkt ja auch gleich, es geht hier um die kleinen Geschichten, es geht hier nicht um die galaxieentscheidenden Dinge, sondern es geht um einfache Menschen wie Bauern, die nicht enteignet werden wollen, die versuchen einfach irgendwie klarzukommen. So. Und einer militärischen Übermacht, die dann im letzten Moment aber erkennt, dass sie vielleicht auch trotzdem irgendwie eine Seele, ein Herz haben und dann doch auf der richtigen Seite stehen. So, weiß ich nicht. Nur so eine Idee.
Und weil du jetzt gesagt hast, du hast so Sachen rausgekramt, die du vor Covid noch geschrieben hattest. Also das heißt, du hast es schon ursprünglich tatsächlich so genau als das konzipiert, was du jetzt gesagt hast. So, also es wäre eine Serie mit 20 Minuten Episoden. War das was, wo du gesagt hast, würdest du gerne mal als Fanfilm drehen? Oder war das einfach erstmal so ein, du hast es einfach mal aus Spaß an der Freude so aufgeschrieben?
Also, ich habe es einfach nur so aus Spaß an der Freude aufgeschrieben, auch, weil ich glaube, dass falls ich jemals so dumm sein sollte, einen Star Wars Fanfilm zu drehen, dann sollten das Stories sein, die nicht länger als 20 Minuten sind und die auch überschaubar sind. Diese Geschichte jetzt irgendwie ist schon relativ umfangreich. Also die jetzt tatsächlich so in Filmen umzusetzen, ist schon sehr, sehr aufwendig, habe ich das Gefühl. Aber ich hatte ehrlich gesagt nicht gar nicht wirklich den Plan, daraus dann eine Serie zu machen. Es war eher ein Gedankenspiel. Mhm.
Aber es ist jetzt nicht so eine Art die glorreichen Sieben dann geworden, ne, wo dann die Trooper.
Wenn ich ganz ehrlich sein soll, habe ich die Auflösung des Ganzen habe ich nie geschrieben. Also ich habe jetzt es sind nur so mehrere Stories, die ich geschrieben habe, und ein paar davon werde ich jetzt erzählen. Aber ja. Es ist nie so weit gekommen, dass ich dann am Schluss irgendwie mir überlegt habe, okay, wer steckt hinter all den Geschehnissen und was für eine Fähigkeit kann nachher Janet denn beitragen, damit am Schluss alles gut wird? Mhm. So, das weiß ich, soweit habe ich mir dann nie darüber Gedanken gemacht. Möchtest du wieder eine Geschichte erzählen?
Das nächste, also weil ich vorhin so von Inspiration geredet habe, vor ein paar Wochen war ich bei meinen Eltern und habe mal so altes Bücherregal ausgemistet. Und dabei ist mir eine Zeitschrift in die Hände gefallen von 1992 vom Starlog-Magazin, und zwar das Technical Journal of the Planet Tatooine.
Zeig mal
kurz hier. So, also wunderschön.
Ja.
Und da gibt's dann halt irgendwelche Risszeichnungen von der Segelbarke oder von Lichtschwertern und von Jabbas Palast und so, und wirklich ziemlich cool. Natürlich 1992 in einer Zeit, wo du sonst halt nirgendwo irgendwelche Infos herbekommen hast. Und es war so eine Serie, da gab es dann auch noch das Technical Journal of the Rebel Forces, und vom Imperium gab es auch noch eins. Und die habe ich jetzt hier mitgenommen und habe da mal so ein bisschen drin rumgeschmökert. Und in dem Tatooine-Ding bin ich über so ein Ding gestolpert. Ganz am Anfang schreiben sie so, ja, Tatooine, zur Zeit der alten Republik wurde dieser Planet entdeckt, und dann hat so ein Boom stattgefunden, wo die Mineralien dieses Planeten irgendwie ausgebeutet werden sollten. Und das fand ich so faszinierend, dass ich gedacht habe, so, okay, da machst du mal was draus. Mhm. Und das heißt, das wäre eine Geschichte, die so in den frühen Tagen dieser Besiedlung von Tatooine spielen soll. Also lange bevor es jetzt zu diesem Planeten wurde, den wir aus den Filmen kennen. Und es soll hier so eine Art, so ein bisschen vom Setting her wie der Wilde Westen zu Zeiten des Goldrauschs. Also dass hier so ein Run auf Tatooine stattfindet, dass manche Städte hier zu diesem Zeitpunkt gerade gegründet werden. Also Mos Eisley, Anchorhead und so, die werden hier alle gegründet, so als Frontier-Towns, als Boom-Towns, die aus diesem Gold Rush heraus entstehen, und eben mit all drum und dran, ne, so Gesetzlosigkeit, Glücksspiel, wirtschaftliche Interessen
das
und so.
Das klingt nach einem klassischen Western.
Ja, aber noch so ein bisschen so There Will Be Blood, glaube ich, mit rein. Also, dass es nämlich um diese großen Minengesellschaften gehen soll.
Ja.
Und im Zentrum soll
viel Geld,
und Macht und Ausbeutung und so. Und im Zentrum soll ein junger Held stehen, ein junger Idealist, der Lars mit Nachnamen heißt, also vielleicht ein Vorfahre von Onkel Owen oder so. Der kommt also nach Tatooine, um sich dort ein neues Leben aufzubauen, als Teil dieses Mining Rushes, und arbeitet in so einem kleinen Team zusammen mit einer Frau, die er heimlich gut findet, und einem Weequay und vielleicht noch ein Droide, und arbeitet für so ein kleines Minenunternehmen. Und dann gerät er aber so in diesen, wie das auch so im Wilden Westen, dann gerät er so in die brutalen Konflikte zwischen rivalisierenden Minengesellschaften und muss dann irgendwann miterleben, wie sein Boss und Mentor, also er arbeitet für so ein recht kleines Unternehmen, der wird dann von den Schergen eines der ganz großen Konzerne ermordet. Und dann muss er sich so entscheiden, ob er jetzt für sich selbst kämpft oder seinem Idealismus irgendwie folgt. Und weil ich jetzt auch so gesagt hatte, mal Orte als Charaktere, was ich auch sehr faszinierend fand in diesem Buch oder in diesem Heft, da schreiben sie so, naja, so diese, was wir kennen von Tatooine, Mos Eisley, die Jundlandwüste und so weiter, das ist alles in so einer gemäßigten Zone von Tatooine, wo es nicht so heiß ist. Also ich sag mal so 45 Grad oder irgendwie sowas.
Ja, ja, ja,
und es gibt aber dann eben auch so die Zonen, wo es dann 65 Grad oder 70 Grad oder so hat. Und das würde ich auch gerne, und dann gibt's halt, er wird dann in diese 65 Grad Zone verschlagen, vielleicht weil er da jetzt auf der Flucht ist vor den Schergen dieser anderen Konzerne oder so, und da soll also so diese tödliche Schönheit von Tatooine auch nochmal gezeigt werden mit tollen Landschaften und so, und letztendlich schließt er sich dann so eine Gruppe von Saboteuren an, so Ikonoklasten, die gegen diese riesenhaften Minengesellschaften und deren riesen Minengeräte vorgehen, und die sabotieren und sprengen und so. Und
könnte man bestimmt auch in der amerikanischen Geschichte, also in der US-amerikanischen Geschichte, bestimmt gute geschichtliche Vorbilder.
Bestimmt, finden,
unter den amerikanischen Ureinwohnern, die sich gegen die Eisenbahn beispielsweise.
Ja, genau. Oder hier in Italien zum Beispiel, da gab es ja die so Anarchisten, die gegen die Tunnelbauer vorgegangen sind und so weiter. Und sowas, genau. Also da kann man sich sicher noch mal ein paar echte Vorbilder suchen. Genau, und am Ende wird halt dieser junge Lars zu so einem Symbol für den Widerstand, für die Resilienz, auf diesem harschen Planeten und vielleicht aber auch gleichzeitig in gewisser Weise zu einer tragischen Figur. Also er wird zum einen so der Befreier Tatooines, zum anderen aber ist er vielleicht auch derjenige, der diese Minengesellschaften und diesen Minenboom besiegelt. Und von diesem Zeitpunkt an wird dann Tatooine halt mehr und mehr von diesem Boom-Planeten zu diesem vergessenen Backwater-Planeten, wie wir ihn jetzt kennen. Das heißt, diese eine Figur, die ist gleichzeitig so Befreier und Auslöser des Untergangs. So.
Sind in deiner Vorstellung denn die Minerale und die wertvollen Dinge noch dort oder nicht? Sind die dann irgendwann zu Ende gegangen oder was ist? Warum ist später das Tatooine, was wir kennen, denn, sag ich mal so, warum ist das so ein einsamer, verlassener Felsbrocken?
Also in diesem Heftel ist es so, dass da letztendlich, dass dieser Boom irgendwie fake war, also dass da letztendlich gar nicht so viel gefunden wurde.
Katzengold.
So ähnlich, genau.
Ja.
Da würde ich aber sagen, so, das merken die da noch gar nicht. Also das ist wirklich diese Minengesellschaften so hier, ne, das ist noch der volle Boom, und die werden tatsächlich dann vielleicht durch diese Sabotage von Lars und seinen Kumpanen dann niedergezwungen, und vielleicht stellt man dann erst fest, so, das war sowieso viel Lärm um nichts. Genau, also ja, vielleicht war da letztendlich gar nicht so viel da oder so wertvoll.
Vielleicht sagt das der Lars auch. Vielleicht entdeckt das der Lars, dass das eine riesige Blase ist und dass da also gar nichts dahinter steckt. Die die Kolonien und die Mining Companies, die wollen natürlich das aufrechterhalten, die große Lüge.
Ja.
Finde ich gut.
Ja.
Ja, 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 ja.
Ob das
auf
jetzt,
jeden Fall eine tolle Inspiration, sich sowas, so alte Zeitschriften oder so alte Sachen anzugucken. Da kann man, glaube ich, viele interessante ich meine, letztendlich so genauso macht es Disney ja jetzt auch, ne, mit dem Expanded Universe.
Ja, ja.
Da wird ja auch überall geguckt, okay, welche kleinen Bits und Pieces sind denn jetzt irgendwie für uns und in unserem Universum davon gut zu gebrauchen.
Ja, ich glaube, dass diese ganzen Bücher von damals sind ja die reinste Fundgrube, auch diese ganzen West End Rollenspiele und so, die es auch so um diese Zeit gab. Da sind ja auch die tollsten Sachen drin. Also ich glaube, wenn man sich das regelmäßig anschauen würde, dann könnten wir uns monatlich treffen, um uns Ideen zu pitchen wahrscheinlich.
Das hat mir gut gefallen. Das würde ich gerne sehen. Und das, obwohl ich eigentlich sofort, als du sagtest Tatooine, habe ich natürlich mit den innerlich mit den Augen gerollt und gedacht, ach, schon wieder Tatooine.
Ja, ja, geht mir ja genauso. Ne? Also ich bin schon froh, wenn es mal in Star Wars gibt, wo nicht Tatooine vorkommt. Aber also dieses,
wüsste da eine Serie,
die dieses eine, sage, das gönne ich mir noch.
Ich wüsste da so eine Serie, die, von der ich jetzt die nicht sage, ich stehe kurz auf, hol mir ein Bier und dann erzähle ich dir meine zweite Geschichte. So, zweite Geschichte, zweites Bier.
Jo.
Das kann ja nicht ewiglich so weitergehen. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auf Tatooine stattfinden könnte. Mhm. Und zwar in einer der Großstädte von Tatooine. Mhm. Und dann habe ich mich aber genau aus dem Grund, aus den eben genannten Gründen dagegen entschieden, weil ja Tatooine halt überall da ist.
Ja,
aber
ja,
irgendwie soll das, was ich mir da vorgestellt habe, schon irgendwie so aussehen wie Tatooine auf eine Art. Also hier steht irgendwas, das ist, die Welt ist irgendwo zwischen Blade Runner und Kowloon. Kennst du Kowloon? Das ist diese gated, diese, so eine Stadt, die auf, so eine Mini-Stadt, die so in so, google das mal, es ist sehr, sehr interessant. Kowloon ist eine Stadt, ich glaube, in China, die wiederum allerdings unter anderer Herrschaft steht und so. Das ist eine kleine Stadt, die sieht halt aus wie Blade Runner oder wie, Wahnsinn, ist der totale Wahnsinn. Es ist wirklich sehr abgefahren.
Also so ein Cyberpunk-Setting, so ein bisschen.
Ja, ja, ja,
mit,
absolut. Ja. Ja. Das allerdings nur in braun und beige. Also das halt dann, es könnte, ich habe mir immer vorgestellt, dass beispielsweise auf Tatooine, dass wir ja nur Kleinstädte kennen. Also selbst Anchorhead und so, das sind die beiden Städte, sind ja auch nicht groß.
Ja.
Ich habe mir mal aufgeschrieben, dass der Planet Jakdaar heißt, was klingt jetzt schon ein bisschen wie Jeddah auch, also da vielleicht so. Und dann wollte ich eigentlich aufschreiben, und das ist das Beste, eigentlich wollte ich eine Mischung aus Coruscant und Corellia, was jetzt erstmal gar nicht dazu passt. Das Beste allerdings daran war, dass mein Computer und T9, also das hat dann draus gemacht, eine, nicht Coruscant und Corellia, sondern Croissant und Cornelia. Das heißt, ich stelle mir jetzt den Planeten vor wie eine Mischung aus Croissant und Cornelia.
Ja, jetzt nur die Frage, welche Cornelia.
Aber, ja. Also, Jakdaar ist ein Planet, also eine Mischung aus Croissant und Cornelia.
Mhm.
Es gibt dort riesige Städte, die alle in den Himmel wachsen, weil der Planet relativ ungastlich ist. Also man muss sich schon irgendwie schützen. Also tatsächlich sowas wie Jeddah oder sowas, also die Stadt dort, irgendwie sowas könnte das zum Beispiel sein. In diesen Städten gibt es allerdings wahnsinnig viel Industrie und Fabriken auch. Und diese Mächtigen auf dem Planeten sind oftmals die Syndikate, die Kartelle, die Verbrecher, die Mafia. Spannenderweise tauchen die natürlich jetzt gerade auch in dem Computerspiel auf. Deswegen habe ich gedacht, ah, siehst du, auch da, also die Outlaws. Tja, und unsere Hauptfigur heißt Gist, ist 17 Jahre alt und ist Blockrunner von Beruf. Blockrunner ist sowas, sag ich mal, wie ein Fahrradkurier, nur für Dinge, von denen man nicht so genau wissen möchte, was eigentlich transportiert wird. Denn, wie wir alle wissen, in Star Wars ist es unmöglich, dass einfach Dinge, so Material, gebeamt werden kann. Das funktioniert eben nicht, sondern wenn irgendwie etwas von A nach B muss, dann braucht man halt irgendwie einen Blockrunner, die mit irgendwelchen Fahrstühlen und Schächten und Abwasserrohren irgendwie einfach 10-mal schneller sind als alle anderen und auch keine Fragen stellen. Also das sind halt auch oftmals Lieferungen, die, sag ich mal, von der Unterwelt getätigt werden. Das ist sein Job. Und er kennt das Viertel wie kein anderer. Und das ist genau sein Kapital, das ist sein Beruf. Niemand bringt Fracht in der großen und verwobenen Stadt so schnell von A nach B wie er. Unsere zweite Hauptperson ist der kleine 14-jährige Alien Titus, und der besitzt so gut wie überhaupt gar nichts. Oftmals lungert er nur in den Hinterhöfen der Stadt rum und wartet darauf, dass irgendetwas Essbares oder etwas Brauchbares abfällt, wenn die Ladenbesitzer etwas in den Müllcontainer füllen. Also auch da wieder, ne, Bilder, ich jetzt, ne, ich kann dir empfehlen, Outlaw, es hat da die richtigen Bilder auch, so kann man sich schon vorstellen. Titus gehört einer neuen Alien-Rasse an, die wir noch nicht kennen, ist knapp 1,30 groß und wie der Amerikaner sagen würde, likable. Man würde damit sicherlich sehr, sehr viel Spielzeug verkaufen können, wenn der einfach gut besetzt ist und einfach gut aussieht. Schon menschenähnliche Gestalt, aber 1,30 groß. Als Titus eines Tages wieder auf Beute spekuliert, wird er versehentlich Zeuge eines illegalen Deals zwischen Händlern, die mit Händlern der Mafia, die mit Isa dealen. Isa ist eine synthetische Droge, die schwer angesagt ist, mit denen natürlich die Unterwelt jede Menge Geld verdient. Allerdings auch die Imperialen machen damit die Geschäfte. Die Imperialen, diese Geschichte könnte schon auch irgendwo spielen, eher nach Return of the Jedi vielleicht sogar. Ich habe hier jetzt mir mal aufgeschrieben, das Empire ist so ein bisschen wie das Römische Reich in sich am Zusammenfallen. Durch Vetternwirtschaft, durch Korruption, durch mangelnde Kommunikation, mangelnde Demokratie und so weiter und so fort. Das heißt, dort ist also die Außenbezirke, die Randbezirke, der Outer Rim ist natürlich auch die Imperialen im Outer Rim sind alles andere als besonders linientreue Imperiumsdiener, sondern das sind im Grunde genommen einfach auch alles korrupte Verbrecher, die halt einfach eine ziemlich starke militärische Präsenz haben. Und deswegen haben viele Leute vor denen auch Angst. Also, unser Freund Titus wird aus Versehen Zeuge eines illegalen Deals von Isa-Händlern und dabei entdecken sie ihn allerdings. Und auf der Flucht stürzt der arme Kerl in einen Fahrstuhlschacht und landet einige Level tiefer genau vor den Füßen von Blockrunner Gist. Schwer verletzt nimmt Gist Titus auf und bringt ihn in sein Versteck, in seine kleine Wohnung. Und weiß aber, dass er unbedingt, dass er das nicht überleben wird, dass die Verletzungen so stark sind, dass er in ein Krankenhaus muss. Das lokale Krankenhaus allerdings wird von der Mafia, also den Hutten beispielsweise, kontrolliert und es ist halt nicht möglich dort, deswegen gibt es keine Möglichkeit dort, jemanden einfach so einzuliefern. Das kann man halt nur gegen jede Menge Credits machen. Dasselbe gilt halt auch für die rassistischen Imperialen, denn dort würde nämlich diese Alien-Rasse als minderwertig angesehen werden und einfach nicht behandelt werden. Hier steckt so ein bisschen auch natürlich so der unterschwellig oder relativ deutlich halt der Rassismus, der Glaube von Imperialen, dass sie irgendwie überlegen sind und dass es irgendwie andere Planeten gibt, wo es Wesen gibt, die halt einfach nicht so viel wert sind wie sie. Deshalb beschließen die beiden dann es mit einem kleinen Trick. Sie erklären im imperialen Krankenhaus, dass Titus genau sagen kann, wann und wo der gesuchte Mafia-Boss sein wird. Das weckt das Interesse der Imperialen. Und sie behandeln ihn. Jetzt muss Blockrunner Gist nur noch dafür sorgen, dass Titus aus dem Krankenhaus auch wieder verschwindet. Eine rasante Flucht beginnt, auf der sowohl die Imps als auch die Mafia hinter ihnen her sind. Am Ende gelingt es Gist mit einer... Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher. Bis hierhin bin ich mir sehr sicher. Und jetzt weiß ich noch nicht so ganz genau, wie dieser rasante Flucht zu Ende geht. Und jetzt frage ich dich, wie findest du das? Am Ende gelingt es Gist mit einer List. Er lässt einen Fahrstuhl mit einer Bombe in ein Stockwerk mit der Mafia fahren und bringt es zur Explosion. Das ist eine Möglichkeit. Mhm. Dann habe ich gedacht, das ist aber ziemlich brutal, einfach die gesamte Mafia in die Luft zu jagen. Mhm. Für so einen 14-Jährigen auch irgendwie ein bisschen uncool. Ja. Ich müsste dazu nochmal eine kleine Alternative finden. Also im besten Falle ist es irgendwie so, dass Gist nachher gelingt, die beiden gegeneinander auszuspielen. Und beide hoffen darauf, einen riesen Deal zu machen und richtig viel Geld abzusahnen. In Wirklichkeit finden sie aber nichts anderes als ihren Feind. Und während die dann damit beschäftigt sind, sich gegenseitig umzubringen, kann es gelingen, dass der kleine Alien aus dem Krankenhaus entkommen kann. So, That's it.
Man könnte natürlich noch so einen gewissen Wettlauf gegen die Zeit auch machen, wo wieder Gist in Action treten müsste. Also, keine Ahnung, dass im Krankenhaus irgendwas ist, ne, dass bis zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt der imperiale Statthalter ins Krankenhaus und sie wissen, okay, der kommt in 2 Tagen, um gebrieft zu werden. Was ist denn nur, wo kommt jetzt dieser Boss zu welchem Zeitpunkt her? Das heißt, Gist hat dann irgendwie genau diese 2 Tage Zeit, um irgendwie rauszufinden oder irgendeine Info zu bekommen, die er quasi dem Titus geben könnte, damit er das dem Imperium gibt oder irgendwie irgendwas einzuleiten innerhalb seiner Möglichkeiten. Und dass das so dieser Wettlauf gegen die Zeit ist, dass da Gist irgendwie schaffen muss.
Hier steht ja auch nur, eine rasante Flucht beginnt, auf der sowohl die Imps als auch die Mafia hinter ihnen her sind. Also, ne, das ist ja gar nicht näher beschrieben jetzt hier, was ich mir so alles darunter vorstellen könnte. Die Mafia hat ja mitbekommen irgendwie, dass sie belauscht worden sind. Die Mafia muss jetzt also versuchen herauszufinden, wer war dieses kleine Alienwesen und wo ist es geblieben? Und keine Ahnung, was sie da alles anstellen, um herauszufinden. Und natürlich sprechen sie auch irgendwie mit dem Gist hier. Ne? Das ist ja ein guter Kunde von ihnen, der ja gerne mal auch irgendwelche Koffer von A nach B bringt. Der muss dann natürlich sich um Kopf und Kragen lügen, irgendwie, um seinen kleinen neuen Freund zu retten. Mhm. Ich wollte gerade sagen, eventuell könnte das auch was für Kinder sein, aber ich glaube, so mit so viel Drogen und Mafia ist das dann vielleicht doch nichts für Kinder.
Ich habe jetzt bei dem kleinen Alien, ich musste jetzt dauernd immer an diesen, was man bisher von Skeleton Crew gesehen hat, da gibt's doch dieses kleine elefantenartige Alien da, ne? So süß, irgend sowas in der Richtung.
Ja, ja. Hatte ich aber jetzt nicht nur süß, so wie wie dieser kleine Mechaniker in Rückkehr des Skywalker da hier, ne?
Ach so,
wie heißen die denn noch?
Keine Ahnung.
Ja.
Jana.
Schreibt es bitte in die Kommentare. Hier herrscht gerade gähnende Leere.
Ja.
Ich komme gleich noch
so
drauf.
Tumbleweed rumgeflogen.
Ja, so genau, Tumbleweed, so hieß er. Also für mich heißt er ab sofort.
Ja, Tumbleweed.
Für mich heißt dieses kleine Wesen ab sofort Tumbleweed. So ähnlich hieß er tatsächlich.
Ja.
Okay. Ja, das war die zweite Folge mit Blockrunner Gist, der dann später auch zu einem Helden der Rebellion aufsteigen
wird. Also das heißt, wir sind immer noch in deinem Star Wars Guerilla Universum.
Ja, ich weiß, wie gesagt, ich habe es mir da einfach gemacht, dass ich jetzt diese alten Geschichten wieder ausgekramt habe, aber sie haben alle gut gefallen.
Ja, also das Guerillaverse, da könnte man, also das heißt, du hast jetzt eigentlich, und dann gibt's Staffel 2, muss es ja auch noch geben irgendwann, das heißt.
Ich stelle mir das halt so ein bisschen vor, dass es noch so ein bisschen halt vor der Verbreitung der Rebellen ist. Das heißt, die Rebellen sind eher, so wie Luke halt das erste Mal drauf, was, du hast die, sag nichts.
Mhm, also, ja, cool.
Das ist halt eine Terrororganisation, von der man gehört hat, aber man weiß halt nicht, ob es die wirklich gibt und wer die kennt und so. Mhm. So wird das halt alles sein.
Mhm.
Ja. Jetzt du.
Ja, meine dritte Story spielt zu einem Zeitpunkt, wo die Republik kurz vorm Untergehen ist und dann schließlich ins Imperium übergeht. Also so irgendwann geht's vielleicht los um Episode 2 rum und geht so bis nach Episode 3. Und es geht um eine Piratenkönigin, die eine lose Allianz von Piraten in den Randgebieten des Weltraums vereinigt und dann eine Piratenrepublik gründet. So, also da gibt's ja auch im echten Leben dieses so im 18. Jahrhundert wurde ja in der Karibik irgendwo tatsächlich so eine Pirate Republic gegründet.
Ich als Hamburger musste natürlich dann auch gleich an Klaus Störtebeker denken und seine Vitalienbrüder, die Lickedeler. Das war ja auch in Friesland eine weit verbreitete Macht, die viel organisiert hat und viele Menschen und Dörfer auch einfach regiert hat. Auch,
Und der Hanse zugesetzt hat. Ne? So.
Ja, ja.
Und so ähnlich soll es hier auch sein, nur ist es halt nicht die Hanse, sondern die Handelsföderation natürlich.
Ja.
Und
fängt ja auch mit Han an.
Genau. Und so ist es, genau. Das funktioniert aber nur auf Deutsch, leider, ne? Aber ja. Und es gab ja tatsächlich diese Piratenrepublik.
Ja.
Irgendwo in der Karibik, bis dann das britische Imperium da Schluss mit lustig gemacht hat. und so ähnlich soll es hier also auch sein. Es gibt also da diese Piratenkönigin, die der Handelsföderation zusetzt, die auf einem Planeten diese Republik ausruft. Ein Planeten, der wahrscheinlich sehr karibisch irgendwie ausschauen wird. Und irgendwie wahrscheinlich irgendwie so in der Nähe von irgendwelchen Hyperraumrouten, ne, wo die dann aus dem Hyperraum rauskommen und so. Und dann schlagen sie und ihre Leute zu.
Hier, eine kleine Idee. Vielleicht könnte man auch irgendwie Hyperraumrouten beeinflussen. Also vielleicht, also wenn man weiß, dass man direkt irgendwie neben einer Hyperraumroute wohnt, dann könnte man ja vielleicht diese Berechnungen irgendwie umlenken, so dass sie nicht an ihrem gewünschten Ziel rauskommen, sondern aus Versehen genau da, wo die Piraten wohnen,
ja,
aus dem Hyperraum rausgeschmissen werden, wo sie dann natürlich sofort in die Hände der Piraten gelangen.
Sowas Ähnliches gibt's tatsächlich auch in der High Republic in den Romanen.
Ah, okay.
Also da gibt's erstmal so ein Hyperraum-Desaster, also wo auch so die Nihil, die schaffen's irgendwie in diese Hyperraumrouten da Sachen kreuzen zu lassen und es kollidiert dann mit so einem Transporter, der da im Hyperraum ist und dann werden halt aus dem Hyperraum die Trümmer dieses Kreuzers irgendwie so ins Weltall geschleudert und werden dazu so Bomben, die alles Mögliche kaputt machen. Und da gibt es dann, glaube ich, etwas später auch so eine Waffe oder irgend so ein Gerät, wenn ich mich recht erinnere, was dann auch in der Lage ist, so den Hyperraum zu verändern oder da Schiffe rauszuholen. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen ferngehalten von dieser Sache. Ich dachte einfach, wenn die so an irgendwie eine Intersektion von so verschiedenen Hyperraumrouten sind, wo die dann rauskommen, dann schlagen sie zu oder so.
Eine galaktischen Autobahnraststätte.
Genau, so ist es. Und in der Nähe dieser Autobahnraststätte gibt es dann eben so ein Stück weiter weg auch diesen karibischen Planeten, wo die da sind. Und es ist so eine Art Utopie. Also da leben die nach ihrem Piratenkodex, leben da in Freiheit und Gleichheit und setzen eben der Handelsföderation zu. Und das ist natürlich eine Sache, die die Republik auch merkt und das unterbinden will. Könnte sein, dass sie irgendwann mal Jedi schicken, das funktioniert aber nicht so richtig. Jedenfalls irgendwann kommt ein junger Offizier und das ist so auch eine unserer, neben dieser Piratenkönigin ist dieser junge Offizier der Republik die Hauptfigur, der wird dann dahin geschickt. Und soll da einfach spionieren, soll schauen, was da so los ist. Und der wird immer mehr in diese Welt reingezogen. Er liegt auch so ein bisschen der Faszination dieser Piratenkönigin und dieser Utopie. Und naja gut, schließlich, ähnlich wie das British Empire, tritt dann halt irgendwann, wird dann die Republik halt zum Imperium und das Imperium geht dann da mit ganz anderen Methoden vor und irgendwann wird's halt einen Sternzerstörer geben, der da mal auftaucht, so als Vorbote. Den können sie vielleicht gerade noch irgendwie abwehren oder sich verstecken oder so. Und dann kommt aber irgendwann halt so das Imperium in seiner vollen Macht und dann wird halt alles zerstört. Die Piratenkönigin wird sich da auch irgendwie opfern, um ihre Leute zu retten und stirbt dann aber durch das Imperium. Und dieser Untergang der Piratenrepublik, der markiert dann halt gleichzeitig auch so nochmal den Beginn dieser totalen Herrschaft des Imperiums. Und eine Sache, die ich mir noch gedacht habe, dieser junge Offizier, der durch seine Nachforschungen stellt der irgendwann fest, dass der Grund, warum das in der Republik auch so, warum diese Piraten überhaupt so existieren konnten und vielleicht warum auch keine Jedi geschickt wurden, war, weil ein Senator namens Palpatine da intrigiert hat und eben geschaut hat, dass diese Piratenrepublik irgendwie aufrechterhalten wird, weil...
Bis eben klang das ja ganz sexy, ehrlich gesagt. Bis eben habe ich gedacht, ach, das ist jetzt, diese Piraten klang jetzt, das Leben da in Freiheit, in Gleichheit und Brüderlichkeit. Ich habe gleich natürlich störte BKM-mäßig gedacht, da will ich eigentlich wohnen. Jetzt machst du das Bild kaputt.
Ja, also, nee, ich glaube, da will man trotzdem wohnen. Es ist nur dann noch tragischer, weil die quasi, also nicht, weil die geduldet wurden oder quasi beschützt wurden in gewisser Weise von Palpatine, weil sie natürlich der Handelsföderation zusetzten und er dann irgendwie gleichzeitig wieder, ne, wir sind jetzt so dann Episode 1, hat ihm das natürlich dann zu also diese, dass die Handelsföderation quasi irgendwie schutzbedürftig ist, treibt sie ihm in die Hände. Das heißt, er hat da dieses doppelte Spiel betrieben und die waren ihm also nützlich. Das heißt, diese okay. Utopie konnte deswegen so lange existieren, bis sie ihm die dann halt nicht mehr nützlich sind. Und deswegen, sobald er dann so wirklich an der Macht ist und das Imperium wirklich an der Macht ist, dann wird das Imperium da halt auch mit aller Macht dagegen vorgehen. Und es soll das könnte so ein krasser Moment sein, so gegen Ende oder so, keine Ahnung, dass dann der junge Offizier da eben das feststellt, dass die eigentlich von vornherein vielleicht dem Untergang geweiht waren, weil wegen Palpatine oder so. Und
das sind auf jeden Fall große Geschichten, die du erzählst.
Das ist jetzt eine kleine Geschichte, die aber schon so in was Größeres dann eingebettet ist. Oder kleine, große Geschichte. Und dann kann man eben, ne, und am Schluss geht dann dieser junge Offizier, ne, der ist dann natürlich schockiert und natürlich liegt seine Loyalität dann zu Ende sowieso mit der Piratenkönigin und dann schließt er sich natürlich höchstwahrscheinlich auch der Rebellion an und
das gefällt mir.
Das ist dann eine andere Geschichte.
Ja. Könnte dann eventuell bei Star Wars Guerilla.
Genau, da taucht er dann wieder auf.
Genau. Wie diese Guerilla-Gruppe irgendwie am Ende, und da muss ich nochmal meckern über Rebel Moon. Ich habe ja auch nur den ersten Teil gesehen. Ich fand das dann einfach schon so bescheuert, dass ich den zweiten und also ich gibt es inzwischen sogar schon drei, weiß ich gar nicht, also mir gar nicht mehr angeguckt habe. Hm. Weil ich wollte das wirklich gut finden. Alle haben schon gesagt, das ist ganz furchtbar und ich habe mir alle erdenkliche Mühe gegeben, das gut zu finden. Habe ich aber nicht geschafft. Ich fand es wirklich enttäuschend schlecht.
Ich habe mir tatsächlich den zweiten noch angeschaut. Der ist dann wirklich so die glorreichen Sieben. Da sind sie dann eben auf diesem Bauernplaneten oder Mond.
Ja.
Und bereiten. Dann gibt's halt ähnlich wie in Mando da die Folge, wo Cara Dune auch zum ersten Mal auftaucht. Mhm. Dann werden halt die Bauern da noch trainiert in irgendwelchen Nahkampftechniken.
In einer Montage, die dann innerhalb von 3 Tagen zu echten Kampfmaschinen.
Genau so. Klar, ja, und dann kommt halt die Invasion, die dann bekämpft wird und es gibt zahlreiche Opfer und ja, also das Gute an Rebel Moon oder was mich in Rebel Moon 1 so gestört hat, dass alles so krass oberflächlich ist. Du hast diese paar Charaktere werden eingeführt. Und dann gibt's noch diesen einen Showdown da auf dem Planeten, wo sich der eine als Verräter entpuppt und dann ist auf einmal Schluss. Und ich so, was soll das alles? Ja. Und mit dem zweiten Teil hinten dran, wo dann halt diese glorreichen Sieben-Story da kommt, dann macht es schon insgesamt ein bisschen mehr Sinn. Also so Teil 1 und 2 zusammen, dann ist da schon so ein bisschen mehr Sinn dahinter. Es ist trotzdem noch nicht gut.
Ja, vielleicht muss ich es nicht gucken. Hm. Vielleicht muss ich es auch. Nee. Ja, zieh mir nur gerade an ein mit Piraten.
Ja, ja. Natürlich.
Ja. Deinen Film würde ich auf jeden Fall lieber gucken wollen. Und ich bin die Hyperraumpiraten, die Hyperraumpiraterie, das finde ich gut. Hm. Das klingt nach einer. Oder was hatte ich eben gesagt? Die Hyperraum-Gaststätte, Autobahn.
Genau, die Gaststätte.
So.
Die Gauner von der Gaststätte.
Ja. Die Tankstellengangster. ich habe eine dritte Geschichte noch und die ist tatsächlich wieder genau so wie die anderen beiden auch. Eine kleine Geschichte, keine galaktische Geschichte, also keine Geschichte mit galaktischen Ausmaßen, sondern ist eher eine Familiengeschichte, was ein bisschen dazu passen würde, was ich in der letzten Folge ja auch schon gesagt habe. Und hier spielen drei Freunde die Hauptrolle. Ich weiß und ich habe mir das hier in meinem Text, habe ich mir diese Namen auch alle farblich markiert, damit ich sie ein bisschen auseinanderhalten kann. Das heißt, ich hoffe, wenn ich sie jetzt erzähle, diese Geschichte, kannst du der Geschichte so ein bisschen folgen, wer ist. Das ist hier ein bisschen kompliziert im ersten Moment. Aber wenn man es erstmal verstanden hat, dann kriegt man schon hin. Mhm. So. Die Geschichte trägt den mittelmäßigen Namen Windfest, was ich so halb gut finde. Aber sie spielt auf einem Planeten, der hauptsächlich, also ne, große Teile des Planetens wird von Energiefarmern bewohnt, mhm. weil der so windig ist, eben der Planet. Das ist also, und deswegen gibt es halt Menschen, die mit großen Turbinen und Propellern halt Energie erzeugen. Das mhm. ist so deren Job. Gibt es übrigens in Star Wars Outlaws auch gerade, bin ich gerade drauf gestoßen. Mhm. Und war ich so, huch, das ist was für ein Zufall. So, und ich habe aber noch keinen Namen und deswegen habe ich gedacht, vielleicht kannst du dir schnell einen Namen ausdenken für diesen Planeten. Der Windplanet. Vielleicht ist das etwas, was so ein bisschen klingt wie Uhu oder Juhu. Weißt du, ein bisschen wie Wind.
Klingt. Also auf jeden Fall sowas wie Kashyyyk mit 3 Y, so, also sowas, ja. Nur 3 U irgendwo.
Ja, Juhu, fand ich. So, ungefähr. Also irgendwas, was wie heulender Wind klingt. Gut, und also wie jedes Jahr treffen sich die 3 ehemaligen Schulfreunde beim Windfest zum Saisonende in ihrem Dorf oder in ihrer Stadt auf dem Windplaneten. Ihre Eltern sind Energiefarmer und die dort riesige Windradanlagen auf dem Planeten betreiben. Das Leben auf der Oberfläche ist in dieser Zeit des Jahres schwer. Man muss sich ständig gegen die starken Winde sichern. Und das eigentliche Leben findet unter der Oberfläche statt. Das heißt, ich stelle mir das so vor, ne, wie wir das alle in einem Kletterpark vielleicht schon mal erlebt haben, dass man also ständig im besten Falle, ne, wenn man auf sich aufpasst, bei der Arbeit irgendwie gesichert sein muss. Die 3 Freunde. Kay. Kay ist der erfolgreichste von den 3, ist werdender Arzt. Und kommt gerade zurück von Coruscant, wo er seit einem Semester eine imperiale Akademie besucht. Und er war auch schon immer begeistert von der Organisation und der Macht des Imperiums. Also, sagen wir mal so, ein kleiner Karrierist. Mhm. Dann gibt es Elven. Elven hätte auch die Möglichkeit gehabt, eine Karriere bei den Imps anzustreben, entschied sich aber dann, bei seiner Frau zu bleiben und auf einem entfernten Planeten zu ziehen, zu seiner Frau. Und das konnte Jom, wie John nur mit M, Jom nie verstehen. Jom wäre gerne bei den Imps, hat aber auf dem Windplaneten bei seiner Familie Verpflichtungen. Er muss auf dem Windplaneten bleiben. Alle treffen sich auf diesem großen Fest in einer riesigen Halle wieder. Diese riesige Halle ist halt der Ort, wo sich die Dorfgemeinschaft oder Stadtgemeinschaft irgendwie trifft. Und es wird riesig gefeiert und alle freuen sich. Und am Anfang lernt man die verschiedenen Familien kennen und die 3 Charaktere, die sich wieder treffen und Spaß haben zusammen. Und auf dem Fest erzählen sich die 3, was sie in der letzten Zeit so alles getan haben. Als alle von der Karriere von Kay, dem Arzt, mitbekommen, wird Jom unruhig. Elven hält das für Neid und möchte, dass Jom sich beruhigt, aber irgendetwas stimmt nicht. Als die Party auf dem Höhepunkt ist, treffen sich Jom, der Energiefarmer auf dem Planeten, und Kay, der angehende Arzt, auf einem schwankenden Steg in schwindelnder Höhe bei den Rotorblättern der Windräder. Im Dunkeln ist das, es pfeift der Wind überall. Man sieht auch oftmals Regenböen, die irgendwie darüber wehen. Es ist dunkel, man sieht außer den Lichtkegeln der Anlage sieht man nicht viel. Und man hört und sieht alle Nase lang irgendwelche riesigen Rotorblätter durchs Bild wischen. Jom, der Windfarmer, kann nicht länger schweigen. Er konfrontiert Kay, den Arzt, damit dass er Bescheid weiß, woran Kay im letzten Jahr gearbeitet hat. Der Arzt hat im guten Glauben an einem Gegenmittel an einer schlimmen Seuche gearbeitet und es ist ihm gelungen, ein solches Gegenmittel zu entwickeln. Er glaubt, dass das Imperium so schnell wie möglich das Medikament ausliefern wird. Das stimmt aber nicht. Jom weiß das. Jom erzählt ihm, dass das Imperium nur ihre eigenen Leute damit beliefern wird und Tausende an der Seuche qualvoll sterben werden. Kay hat damit Schuld, dass im letzten Jahr die Frau von Evan, das ist der auf einen anderen Planeten gezogen ist, der 3., an genau dieser Seuche gestorben ist. Kay, der Arzt, glaubt ihm erst nicht. Kay schlägt John vor, dass er ja für ihn das Medikament ja besorgen könnte. Es geht aber John nicht darum, selber seinen Arsch zu retten, sondern es geht darum, dass die Imperialen ein Verbrechen begangen haben. Es kommt auf dem Steg zu einem Streit. Beide schreien sich im Sturm an. Genau in dem Moment taucht Evan auf. Er steht auf dem Steg, aber auf der anderen Seite, zwischen ihnen ein rasendes Rotorblatt, das im Sekundentakt vorbeirauscht. Er kommt genau in dem Moment hinzu, als Kay, der Arzt, zugibt, dass er an dem Gegenmittel gearbeitet hat, aber auf gar keinen Fall seine Karriere aufgeben wird. John schreit ihn an, er sei ein Mörder, worauf Kay ausholt und ihn mit einer Faust am Kinn trifft. John taumelt, macht einen Schritt zurück und wird von einem Rotorblatt erwischt und fortgerissen. Evan sieht nur zu, wie John schreiend von dem Steg runtergerissen wird. Nun stehen die beiden sich gegenüber, also Evan und Kay, zwischen ihnen nur die rasenden Rotorblätter. Kay dreht sich um, Evan bleibt zurück und sieht seinem ehemaligen Freund hinterher. That's it. Dramatik pur.
So, nicht ganz so
positives Ende, möchte ich meinen.
Und wer von denen, wer dann
der Held, der
Evan, wäre dann derjenige, der sich dann dem den Rebellen da anschließt?
Der Guerilla,
Ja.
Und der irgendwie natürlich eigentlich einen persönlichen Rachefeldzug irgendwie hat gegen Kay, der die Frau von ihm an der Seuche hat sterben lassen und auch noch seinen Freund in den Rotor geschubst hat. Das wäre so ein bisschen so eine Rache-Geschichte. Aber es geht ihm natürlich dann irgendwie letztendlich auch, oder er beruhigt, also es geht ihm natürlich auch um mehr als nur um seine persönliche Rache. So, that's it. Das war tatsächlich nicht so eine besonders ermutigende Story.
Was ich schön finde, ist, dass du, also mit diesem Windplaneten, dass das so ein schönes Setting irgendwie ist.
Ne?
Nehme ich auch. Das ist jetzt so eine Sache, die ich mir gar nicht so überlegt habe, leider, weil ich ja auch gesagt habe, so die Planeten als Charaktere und irgendwie besondere Planeten, und wir haben uns in der letzten Folge auch drüber unterhalten, dass das irgendwie schon auch was Geiles ist in Star Wars, ne? Du hast so den Wüstenplaneten, den Waldmond, den Eisplaneten. Ja, ja, ja. Und so insofern finde ich den Windplaneten super.
Ja, komm, du hattest aber schon mit der Piratenkaribik sowas Ähnliches.
Ja, aber das war so das Naheliegende, ne? nee, aber ich finde trotzdem, dass ich, also ich hätte mir in meinen Geschichten, gut, na, Tatooine war jetzt easy way out. Bei den anderen beiden Dingern hätte ich mir schon noch so ein bisschen, wenn ich jetzt wirklich so meinen fünf Dingen da besser gefolgt wäre, dann hätte ich mir schon noch ein bisschen mehr überlegen müssen, was wären denn coole Welten oder was wäre so Worldbuilding-Elemente. Und deswegen, das finde ich super. Also dieser Windplanet, auch wieder sowas ganz Einfaches irgendwie, aber ne, dann gibt's die Windfarmer und du musst dich irgendwie angurten, damit du nicht wegfliegst und so. Und dann gibt's da das Windfest und so. Sehr schön, ja.
Ja, ne, das klingt ein bisschen wie Star Wars.
Ja.
Auf eine Art. So. Und ist vielleicht auch gar nicht so teuer herzustellen, weil man viel Dunkelheit, das ist halt einfach viel.
Brauchst nur ein gutes Sounddesign.
Ja, genau. Ja, aber und das waren die drei Geschichten, die ich heute wiederentdeckt habe von 2019, die ich aber nie weiter als das geschrieben habe, wie ich sie jetzt gerade erzählt habe.
Ja.
Hast du noch eine?
Nee, also das waren schon meine drei.
Okay. Ja, guck mal, also wenn ich auf die Uhr sehe, sind wir ja auch schon ein bisschen am Plaudern.
Ja.
Zeit für ein kleines, für ein Recap oder sowas oder wie eine Zusammenfassung. Was mich jetzt daran freut, ist die schöne Mischung, die sich hier gerade ergeben hat, zwischen meinen Geschichten, die halt tatsächlich alle eher klein und von einfachen Menschen handeln, die vielleicht gar nicht so eine galaktische Riesengröße haben, und die deine Geschichten, die halt eben auf der großen Bühne spielen, mit Auswirkungen für, was weiß ich, Millionen von Wesen. So, das hat mir sehr gut daran gefallen. Das fand ich irgendwie toll.
Ja, also ich war mir jetzt bei meinen auch gar nicht so sicher, ist das jetzt eine Serie oder ist das ein Film oder ist das eine Trilogie oder so. Da habe ich mir jetzt gar nicht so Gedanken gemacht. Es ist schon, dass ich es immer so eher visuell gesehen habe. Also jetzt nicht, dass das irgendwie Comic oder Bücher sind oder so, sondern schon eigentlich, wenn dann so Serie oder Film. Und dann ist schon so, also gerade wenn es ein Film jetzt sein soll, dass das dann, ich habe dann schon immer so ein bisschen größer gedacht und dass es halt groß und episch sein soll oder sein kann.
Das war meine ja tatsächlich dann in diesem Falle ausnahmsweise nicht.
Ja.
Und es ist auch ein bisschen das, was ich mir natürlich, also auch in Wirklichkeit ja auch wünschen würde von Star Wars, dass man eben nicht unbedingt immer oder dass man vielleicht wegkommt von diesen galaktischen Märchen, das ist alles gut, die gibt es ja bereits, so. Aber es gäbe in diesem Universum halt noch so viele Geschichten zu erzählen, die in diesem galaktischen Universum mit eine Rolle spielen, die aber die zeitgleich passieren können, wo man niemanden braucht, den man schon mal irgendwoher kennt und getroffen hat, vielleicht.
Ja, so. Ja.
Es muss noch Millionen von Geschichten geben, die darunter gelitten haben unter dem Imperium oder die sich entschieden haben zu kämpfen und so weiter und so fort. Das heißt also Geschichten über Unterdrückung und Widerstand irgendwie und Freiheit und Familie und so. Davon gäbe es ja noch Hunderte
und
Tausende.
Ja.
Deswegen, das ist so ein bisschen das, was ich mir wünsche. Und das wird auch wahrscheinlich der Grund sein, warum ich die Serie Endor so gut fand. Und gegen Ende unseres tollen Podcastes habe ich es dann wohlwissentlich gesagt und schenke mir jetzt noch einen Pfeffi ein.
Es sei dir gegönnt.
Freue mich, dass ich deinen Geschichten zuhören durfte. Ich hoffe, ich konnte dich mit meinem Quatsch, den ich auf meinen Festplatten wiederentdeckt habe, auch ein bisschen begeistern. Dasselbe gilt für die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer von Blue Milk Blues. Ach so, zum Schluss will ich noch kurz loswerden, dass ich mich jetzt im Laufe des heutigen Tages natürlich, als ich mich da ein bisschen darauf vorbereitet habe, was ich hier zu erzähle, nochmal ein bisschen mit Star Wars Fanfiction auseinandergesetzt habe und wirklich meine Baseballkappe für euch ziehen muss. Ich habe einiges mir angehört, auch von anderen Podcasts und habe feststellen müssen, wow, ich bin fasziniert und begeistert, wie viel es gibt. Es gibt dazu auch eine Internetseite, die ich gesehen habe, wo Fanfiction gesammelt wird, Star Wars Fanfiction gesammelt wird. Die schicke ich dir einfach mal. Mhm. Vielleicht magst du die dann irgendwie da irgendwie posten, irgendwie in den Shownotes. Ich glaube, wir beide sind da als Sammelstrippen und Podcaster vielleicht ganz kleine Leuchten. Es gibt ganz viele und ganz, ganz, ganz tolle Menschen, die viele interessante Geschichten schreiben. Und vielleicht klappt es ja irgendwann und der Disney-Konzern wird auch eure Geschichten lesen und Teile davon werden dann zu einer Serie oder einem Film. Das wollte ich nur mal sagen. Also da gibt es, glaube ich, ganz andere Kaliber, die noch viel interessantere und spannendere Geschichten schreiben, als wir es gemacht haben. Und darauf trinke ich jetzt dieses grüne Giftwasser.
Green Milk Blues sozusagen, genau. Ja, also von mir auch vielleicht noch so ein paar abschließende Gedanken. Ich habe tatsächlich auch so als ich Star Wars ganz am Anfang entdeckt habe, habe ich dann auch so ein bisschen Fanfiction geschrieben. Das war irgendwie so eine natürliche Reaktion damals fast, ne, dass man so für sich die Geschichten seiner Helden da irgendwie weitererzählt hat und so. Also ich habe dann eine Han Solo-Geschichte mal geschrieben und so weiter und ist halt Jahre her. Und für mich war das jetzt schon wieder so echt eine Herausforderung, darüber nachzudenken, so was wäre denn ein Pitch, was würde ich denn gerne mal sehen? Und ich habe irgendwie schon so einen neuen Respekt auch gefunden für Drehbuchautoren und Kreatoren so im Star Wars Universum, weil also es ist nicht leicht, da sich was Gutes zu überlegen, was Originelles zu überlegen, was Zusammenhängendes zu überlegen. Also gerade wenn man jetzt auch so die Ideen, das sind ja jetzt erstmal nur so Grundsettings irgendwie gewesen. Ja, ja. Wenn das Ganze jetzt tatsächlich mal so in eine Story mit Anfang, Mitte und Ende oder in eine Serie oder in einen Film irgendwie gebracht werden soll, also das ist schon, also Respekt für die, die das dann tatsächlich tun. Ich habe auch gemerkt, ich tendiere natürlich schon irgendwie so zu den, so meiner Lieblingsära, eigentlich so den Aufstieg des Imperiums oder den Aufstieg der Rebellion ja. zu, na, so Andor, jetzt müsste ich auch einen trinken, so, dass ich da irgendwie schon so natürlich so hintendiere. Gleichzeitig, ich glaube, dass das Allerschwierigste für mich so vorzustellen ist tatsächlich die Zeit nach Episode 9 jetzt. Also so dieses, was dann noch kommt mit Rey oder Jedi Academy und so. Ich kann es mir im Moment gar nicht vorstellen, dass es da irgendwas gibt, was mich irgendwie kriegen würde oder was mich irgendwie interessieren würde. Also deswegen habe ich absichtlich meine erste Story mit diesem Sith-Machtfresser mal versucht, irgendwie so mir in dieser Ära vorzustellen. Und das ist für mich so komplett so ein schwarzes Loch oder so, also wo ich mir überhaupt nichts vorstellen kann eigentlich, was so Star Wars auf interessante Weise fortführt. Ja. Und da bin ich schon...
Ein bisschen muss ich auch sagen, war ich ja deswegen auch enttäuscht von Acolyte, weil es die Chance gewesen wäre, nochmal ganz viele Dinge ganz neu anzugehen, weil das halt in einer anderen Zeit spielt. Und eigentlich, wenn man sich das dann nochmal so anguckt, merkt man das aber eigentlich gar nicht so genau. Also so sehr deutlich, dass das eine ganz andere, ganz anderes Zeitalter war, wird es eigentlich gar nicht.
Ja.
Das sieht man nur in wenigen Momenten und die wirken dann auch oftmals eher komisch, als dass sie sich gut oder natürlich irgendwie anfühlen. So ging es mir. Ich fand es war ein bisschen eine vertane Chance dann irgendwie, dass man da irgendwie mal etwas Neues mag. Und das geht mir ja immer so, ich wäre auch bereit, auch andere filmische Genres in Star Wars mal reinzulassen. Deswegen bin ich nämlich auch so gespannt auf Skeleton Crew, weil etwas, was wieder für Erwachsene und für Kinder ist, das ist könnte irgendwie spannend sein. Also ich bin ganz offen dafür, und guck mir auch gerne etwas an, wo ich nachher im Endeffekt denke, das ist mehr für Kinder als für Erwachsene. Aber irgendwie habe ich da, irgendwie möchte ich das gut finden. So.
Ja. Ich habe auch die Hoffnung, dass das irgendwie, ne, wenn es so diesen 80er Jahre Emblem Flair beibehält, dann könnte es schon richtig nett werden. Ich bin mal vorsichtig hoffnungsfroh. Und freue mich drauf. Und vielleicht ist es ja auch was man einfach genießen kann, ohne groß drüber nachzudenken, ohne das jetzt groß mit allem Möglichen verknüpfen zu wollen. Vielleicht ist es einfach eine nette kleine Geschichte in diesem Universum. Yeah. Mal sehen. Und so, genau, was die Zukunft von Star Wars angeht, also ich mal sehen, ob sie in diese, ne, nach Rise of Skywalker Ära gehen oder also es gibt ja auch dieser angekündigte Film da über die Beginne des Jedi-Ordens vom Indiana-Jones-Regisseur Mangold. Wie heißt der jetzt mit Vornamen? John? Jim? James? James. Ja. Wenn der noch zustande kommt, dieser Film. Und aber ja, also ich bin im Moment so irgendwie auch so meine eigenen Überlegungen so, ne, mit diesen drei Pitches. Bin so ein bisschen ausgelaugt, was so Ideen angeht, was mich jetzt noch faszinieren würde, so an großen Geschichten.
Und ja, vielleicht ist es tatsächlich die kleine Geschichte oder andere Genres in das Star Wars Universum reinzuholen. Ey, ich hätte nichts gegen eine Krimiserie im Star Wars Universum.
Ja.
Überhaupt finde ich eine Krimiserie wie The Wire oder sowas. Das aber im Star Wars Universum, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Und das muss auch gar nichts mit Admiral Akbar oder Padme Amidala zu tun haben, so, sondern das kann einfach dann so, es ist halt einfach in dem Universum, aber hat mit Luke Skywalker oder sowas gar nichts zu tun. Da wäre ich an Bord.
Da bin ich dann wieder bei meinen fünf Sachen, ne? wenn das dann irgendwie so erfüllt, ne, dass das irgendwie in mir so eine gewisse Sehnsucht erweckt, so ich will da auch leben und das hat irgendwie cooles Worldbuilding mit Orten, die irgendwie prägnant sind. Ja, ne, also so, dass da so eine schöne Welt geschaffen wird innerhalb des Star Wars Universums, dann bin ich auch an Bord, egal was das ist. Also mal sehen.
Lieber Tobi, wir werden uns spätestens dann, wenn es also wieder neue Serien oder neue Filme oder vielleicht sogar neue Genres in Star Wars gibt, dann werden wir uns wiedersehen.
So ist es.
Und wieder quatschen.
Genau. Dann danke dir.
Ja, ich danke dir.
Danke an euch alle fürs Zuhören. Falls ihr noch irgendwelche Pitches habt, die ihr unbedingt loswerden wollt, immer her damit. Auf all den bekannten Kanälen könnt ihr die bei uns loswerden. Und vielleicht werden wir ja auch in Zukunft nochmal drauf eingehen, was ihr uns da so schickt. Wir sind auf jeden Fall gespannt.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis bald. Macht's
gut, Leute.
Genau. Tschüss. Bis dann. Ciao.